Gott, schenke uns ein offenes Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde der Stadtkirche, liebe Gäste, lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Frau Mende, es war im Herbst 1987. Ich hatte als Student der evangelischen Theologie ein vierwöchiges Kirchenpraktikum in Taucha bei Leipzig hinter mir. Über den Grenzübergang Friedrichstraße wollte ich nach West-Berlin ausreisen. Die Grenzübertrittsstelle, viele werden sie vor Augen haben, die Berliner nannten diesen Ort Tränenpalast. Spätestens hier trennten sich bei Besuchen in Ost-Berlin die Wege. Die einen, die einen grünen Pass hatten, konnten rüber, die anderen mussten zurückbleiben. Wie viele Tränen sind hier geflossen, weil ein Regime glaubte, seinen Bürgern vorschreiben zu können, wohin sie reisen dürfen und wohin nicht. Freiheit, und diese Zeit ist nicht lange her, Freiheit war nur ein Wort mit 8 Buchstaben. Ich stand also mit meinem Koffer vor dem kleinen Schalter im Tränenpalast. Der Grenzpolizist musterte erst aufmerksam meinen Pass und dann ebenso lange mich selbst. Das dauerte. Dann fragte er mich, was? 4 Wochen haben Sie das hier ausgehalten? Ich weiß, das ist nicht richtig berlinerisch, das kann ich nicht, aber es klang in meinen Ohren so. Was hätten Sie geantwortet in dieser Situation? Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, wahrscheinlich habe ich nur genickt. Denn irgendwie hatte man ja immer bei allem, was man tat, ein bisschen Schiss. Im Jahr zuvor hatte mir ein Volkspolizist 40 Westmark abgeknöpft. Das war für einen Studenten nicht wenig, weil ich mit meinem Auto auf einem großen Platz, der wie ein Parkplatz schien, einen Moment gehalten hatte. Und er sagte mir, was bei uns nicht erlaubt ist, das ist verboten. Merken Sie sich das. Trotzdem habe ich es 4 Wochen in Leipzig ausgehalten, in einer Stadt, die zusehends verfiel. Brücken waren unpassierbar, unzählige Häuser standen wie kariöse Zähne mitten in der Altstadt, die Stimmung war deprimierend, alles grau und grau. Ich habe es dort ausgehalten, weil ich in diesem kaputten Land wunderbare Menschen getroffen habe, die ihren Weg gegangen sind. Leicht gekrümmt, manche verständlich, aber das Rückgrat nicht gebrochen. Theodor W. Adorno hat gemeint, es gäbe kein richtiges im falschen Leben. Aber diese Menschen, von denen manche zu meinen Freunden geworden sind, waren aufrechte Christenmenschen. Sie haben ihren Glauben nicht preisgegeben, was man leider von vielen anderen nicht sagen kann. Wenn dem Sozialismus etwas gelungen ist, dann die systematische Verkleinerung und Zurechtstauchung und Verpressung der protestantischen Kirche auf einen kleinen Haufen. Aber einer von diesen in diesem kleinen Haufen, Ulf, ein wunderbarer Mensch und ein kluger dazu. Er war 2 Jahre in Bautzen, weil er nicht zur Volksarmee wollte und auch nicht zu den Bausoldaten. Ulf, ein Kind strenggläubiger Kommunisten. Das sind nur wenige Facetten meiner persönlichen Erinnerung an den real existierenden Sozialismus. Jeder von Ihnen wird seine eigenen Erinnerungen haben an die DDR und die dort lebenden Menschen. Woran denken Sie? An die kleinen Nichtigkeiten? Das Auto, das wir auseinandernehmen mussten, den Rasierapparat, den wir der Grenzpolizistin zeigen mussten. Frauen waren meinem Gefühl nach immer ein wenig schärfer als die Männer. Woran denken Sie? Vielleicht an ein Verhör, weil Sie zufällig, weil Sie Silvester bei Freunden verbringen wollten, Wunderkerzen in Ihrem Koffer hatten und nicht angegeben hatte und man Ihnen dann sagte, dass Sie pyrotechnisches Material in die DDR schmuggeln? Oder denken Sie an die schlimmen Auswüchse, den Todesstreifen, die Schießbefehle, die Diskriminierung von Christen und politisch Andersdenkenden. Wenn wir ehrlich sind, Kontakte in die DDR. Als ich damals meinen Kommilitonen in Heidelberg erzählte, dass ich 4 Wochen in Leipzig sein werde, sie staunten, ebenso als wenn ich gesagt hätte, der fährt nach Timbuktu. Auf dem Hintergrund dieser persönlichen Erlebnisse ist für mich der Tag der deutschen Einheit bleibend wichtig. Der 9. November, die Öffnung der Mauer, die Überwindung der bis an die Zähne bewaffneten Diktatur, die Folgen der Abrüstung in Ost und West. Das sind ja wirklich Höhepunkte, vielleicht sogar der Höhepunkt unserer jüngsten deutschen Geschichte. Aber wie es mit Höhepunkten so ist, liebe Gemeinde, Höhepunkte kann man nicht auf Dauer stellen. Das haben wir ja schon wenige Wochen nach dem Mauerfall zu spüren bekommen. Ja, das ist eine allgemein menschliche Erfahrung. Auch die Jünger Jesu, Petrus, Jakobus und Johannes haben das erfahren. Ich lese einen Text aus Matthäus 17, der ist mit den Worten die Verklärung Jesu überschrieben. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und auch Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Soweit diese Verklärungsgeschichte, wie Matthäus sie überliefert. Die Freunde von Jesus wären gerne auf dem Berg geblieben, auf dem Gipfel ihrer Erkenntnis. Sie hätten sich dort gerne häuslich eingerichtet. Wer kann das diesen jüngeren Freunden Jesu verdenken? Da bleiben, diesen Moment festhalten, wo einem alles klar geworden ist, wo einem die Schuppen von den Augen gefallen ist. Wer kann ihnen das verdenken, dass die Sache Jesu für sie endlich klar und geklärt worden ist? Petrus und die beiden Brüder haben zweifellos eine religiöse Gipfelerfahrung gemacht, wie sie nicht allen Menschen in dieser Weise widerfährt. Aber ich bin mir sicher, dass es verwandte Erlebnisse gibt, nicht himmelstürmend wie der Mount Everest, aber doch immerhin bescheiden und ein wenig über den Wolken wie der Brocken im Harz. Solche Höhepunkte, liebe Gemeinde, sind wichtig im Glaubensleben allemal. In jeder Partnerschaft ist es wichtig, im Leben als Ehrenamtlicher, als Politiker. Wir brauchen hin und wieder diese Höhepunkte des Lebens, sonst sind doch die Mühen des Alltags kaum zu ertragen. Wo also befinden wir uns am 26. Jahrestag der Wiedervereinigung in Deutschland, in Europa? Um mit der Verklärungsgeschichte zu antworten: leider nicht auf dem Gipfel überschwänglicher Einheitserfahrungen, weil endlich zusammengekommen ist, was zusammengehört. Wir befinden uns auf der Ebene der Mühen, ja, dem Gefühl nach sogar ein wenig in morastigem Gelände. Die Schritte werden schwer, weil der Boden nachgibt. Der feste Grund, liebe Gemeinde, auf dem wir lange glaubten zu stehen, ergibt nach. Die Engländer haben dem Projekt Europa den Rücken gekehrt nach dem Brexit, vielleicht ein Frexit. Donald Trump will wieder Mauern bauen, der Nationalismus feiert unfröhliche Urstände in Frankreich, Polen, Tschechien, die Krim. Russland führt einen Völkermordkrieg in Syrien. Das ist eine unerträgliche Litanei des Schreckens. Noch vor einem Jahr hätten wir das nicht für möglich gehalten. Aber auch bei uns gibt es Entwicklungen, die uns sorgen. Fremdenhass ohne Fremde in Mecklenburg-Vorpommern. Wie kommt das? Wie kommt der Fremdenhass? Brennende Asylbewerberheime. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Das soll Max Liebermann am 30. Januar 1933 gesagt haben beim Anblick der Menschen, die dem Fackelzug zu Hitlers Machtergreifung gefolgt sind. Ist das die Botschaft unseres heutigen Tages? Pessimisten sehen das so. Aber die, die schon einmal dort gewesen sind, auf dem Berg und gesehen haben, wie die Welt eigentlich gedacht ist und wie gut das Zusammenleben der Menschen organisiert sein kann, der kann nicht anders, als diese guten Erfahrungen mit der Freiheit, mit der Demokratie hinabzunehmen von dem Gipfel in die Mühen des Alltags hinein. Darum ist die Erinnerung, liebe Gemeinde, so wichtig. Nicht nur in der Kirche, wir erinnern uns viel, auch in der Gesellschaft. Die Erinnerung, das stetige Wiederkäuen des Glücks, dass nicht nur unser Land vereint ist, sondern Europa zusammengekommen ist. Vor 30 Jahren hat das noch niemand für möglich gehalten. Auch Petrus und seine Freunde nehmen eine Erkenntnis mit in ihren Alltag in die Ebene. Ihnen ist ein Licht aufgegangen, dass ihnen Gott selbst, ein wunderlicher Gedanke, dass ihnen Gott selbst in diesem Wanderprediger begegnet. Und nur darum nennen sie ihn Sohn Gottes. Nicht, weil sie ein neues Kapitel schreiben wollen in einem Biologiebuch unter dem Titel Fortpflanzung. Der Titel Sohn Gottes ist ein Bekenntnis, was und wer künftig der Schlüssel zum Leben sein soll. Über den Titel können wir streiten, aber nicht über die Sache. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wenn schon so viel vom christlichen Abendland geredet wird, hier und nur hier sind die Werte, die zur Tradition des Abendlandes dazugehören. Wir sollten diese Sätze kennen, liebe Gemeinde, damit wir nicht sprachlos sind, wenn es gilt zu sagen, was uns wichtig ist, wenn andere ihre Hassparolen brüllen. Ein interessanter Aspekt dieser Verklärungsgeschichte, ich komme nun zum Schluss, ein interessanter Aspekt liegt in Jesu Mahnung, die Jünger sollten ihre Gipfelerfahrung noch eine Weile für sich behalten. Die Jünger sollten auf den richtigen Zeitpunkt warten, ihre Erfahrung reifen lassen, nicht alles ausplaudern, keine totale Transparenz. Offenbar war ihre Gipfelerfahrung noch nicht so nachhaltig, noch nicht so gefestigt, wie es nötig ist. Sie sollten noch warten auf das, was Ostern kommen würde. Die Überwindung des Todes durch die Auferweckung Jesu. Nicht wahr? Manchmal ist die Zeit noch nicht reif. Manchmal ist sie noch nicht reif, wie in den Junitagen 1953, diesem 17. Juni, den wir in Westdeutschland lange als Tag der deutschen Einheit gefeiert haben. Erst lange 36 Jahre später war die Zeit endlich reif geworden, eine fast 40-jährige Wüstenwanderung. Und so ist die Frage, die sich mir an diesem Tag stellt, folgende. Haben auch wir, die wir den Dritten feiern, auf etwas zu warten? Fehlt uns etwas, damit wir anfangen können, zu reden von der Freiheit, die Menschen in unserem Land errungen haben? Fehlt uns etwas, das uns, die wir hier sind, daran hindert, auch einmal begeistert zu reden über unser Deutschland im Jahr 2016? Warum sind die Stimmen derer so laut, die wieder von Schießbefehlen an der Grenze sprechen, wie Beatrix von Storch von der AfD oder sogar die Resozialisierung des Unwortes völkisch fordern, wie Frauke Petri? Übrigens, die bundesdeutschen Fischer und Angler müssten sich wohl überlegen, wie sie künftig mit ihrem Gruß Petri Heil umgehen werden. Ich hoffe, hier sind keine Fischer und Angler, das ist keine Beleidigung, ganz bestimmt nicht. Noch einmal, aber an uns die Frage, worauf warten wir, damit wir vernehmbarer für alle zu Gutsprechern werden und uns daran erinnern, dass es eben nicht selbstverständlich ist, meinetwegen mit dem Taxi nach Paris zu fahren, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir eine freie Presse haben, dass wir eine leidlich funktionierende Gesundheitsversorgung haben. Ich habe das mal erlebt, mit einem zertrümmerten Finger so lange zu warten, bis ich $5.000 organisiert habe, sonst hätten die Ärzte keinen Finger gerührt. Hier ist es anders, Gott sei Dank. Und diese Aufzählung dessen, was gut ist und was funktioniert in unserem Land, diese Aufzählung müssen wir fortführen, wenn wir mit Freunden und Freundinnen reden, Das ist eine Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen. Was ich sagen will, ist dieses: Ja, ja, wir befinden uns nicht mehr auf dem Gipfel der Einheitsfeiern der Gefühle wie in den Jahren 89, 90. Ein Jahr nach der Silberhochzeit sind wir auf Wegen unterwegs, die durch morastiges Gelände führen. Aber wir können gehen. Wir können noch gehen. Und ein Wort, lassen Sie mich das über den garstigen Graben der Geschichte in unsere Gegenwart hinüber glauben. Ein Wort gilt ganz bestimmt auch uns. Steht auf und fürchtet euch nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und alle klugen Worte, er stärke unsere Herzen und Sinne in Ewigkeit. Amen.